Wir können auch direkt mit einem Plop anfangen und dann quasi, hey, Festival. Richtig unangenehm, ey. In der Früh. Unerträgliche Hitze, Rückenschmerzen, Kopfschmerzen. Aus der Ferne dröhnt die Cantina-Band oder ein herzliches guten Morgen, Sonnenschein. Wir befinden uns mit der Teezeit heute auf Festivals. Folge 9 des Teezeit-Podcasts. Heute die besondere Festival-Folge mit quietschendem Stuhl. Ja,
tatsächlich. Wir haben uns überlegt, es ist Sommer,
es quasi. Ist Sommer, absolut.
Jetzt wären eigentlich all die Festivals gewesen.
Absolut.
Aber da die ja, wie alle wissen, nicht stattfinden, dachten wir uns, wir lassen heute einfach mal all die Festivals ein bisschen Revue passieren. Was ist da so passiert?
Wir lassen die imaginären Korken heute knallen.
Alle, die jetzt zuhören, fragen sich vielleicht, was hat das mit Tee zu tun? Richtig, nichts. Ja. Aber wir sind der nicht-lineare Erzähl-Podcast.
Wir sind ja in allererster Hinsicht nicht nur ein Tee-Podcast, sondern auch ein Comedy-Podcast mit zwei schlechten Komödianten.
Aber damit der Tee auch nicht zu kurz kommt, haben wir in der zweiten Hälfte der Folge auf jeden Fall noch eine neue Kategorie.
Oh, die neue Kategorie.
Namens Technik.
Technik?
Ja, Teetechnik.
Oh nein! Oh. Also du hattest mich ja vorgewarnt, dass es zu einer neuen Kategorie kommen würde, aber nachdem ich jetzt den Namen gehört habe.
Ihr seid auf jeden Fall drauf gespannt. Es ist etwas Unglaubliches, was man so nicht wirklich glauben kann. Ich habe es heute erst beim Aufwachen gesehen, weswegen ich auch noch nicht ganz drüber hinweg bin, aber seid gespannt. Bleibt dran.
Ich bin tatsächlich sehr, sehr gespannt, was uns da in der zweiten Hälfte des Podcasts erwartet. Ja, wie gesagt, wir starten ins Thema Festivals. Passenderweise bin ich heute auch ein bisschen mit so Kopfschmerz, Rückenschmerz und unangenehmem Gefühl aufgewacht. Aber
ich
was macht
gut
man
geschlafen.
Das ist schön für dich. Aber was macht man morgens auf dem Festival, wenn man sich scheiße fühlt? Kontern. Man kontert. Wollen wir schon mit dem Tee der Folge anfangen?
Ja, wir fangen mit dem Tee der Folge an.
Der Tee der Folge ist dieses Mal Bier. Einfach Bier.
Ja, so stumpf es klingt. Ja. Heute ist mal alles anders, weil wir dachten uns so, was? 10, so eine runde Zahl, wo Leute Sonderfolgen machen. Pah, das können wir besser. Wir machen das schon in der 9. Zack.
Die 9. ist die spezielle Folge und tatsächlich holen wir uns damit echt ein bisschen Festival nach Hause, weil wir haben 10:30 an einem Sonntag und trinken uns ein Bierchen. Das ist normalerweise Festivalgefühl. Ja. Da muss man sagen, das ist normalerweise immer nur auf dem Festival der Fall und du hattest da heute eine Feinheit mitgebracht.
Genau, um das Ganze auch nicht dann zu sehr von unserem normalen Teeverköstigungszeug wegzubringen, habe ich ein bisschen besondereres Bier mitgebracht, wie auch immer man es jetzt sagen will. Halt so Craft-Bier-Zeug, es war jetzt ein bisschen teurer. Ich dachte, werden wir uns dann so ein Bierchen trinken. Nehmen wir dann nicht so ein Standardbierchen, sondern ein bisschen was, wo du vielleicht auch mal so schmecken kannst. Ja, was haben die da vielleicht draufgeschrieben, wonach das schmecken soll?
Wäre authentischer nicht Dosenbier gewesen?
Es wäre authentischer gewesen, aber wir müssen auch noch ein bisschen so in unserem Teezeit-Podcast.
Dass du dann mit Dosen stechen oder
aus dem Trichter trinkst. Ja, genau, in deinem Zimmer hier Dosen stechen, zack, zack. Scheiß auf die Technik. Oh, Gitarre an der Wand, zack, Dosen stechen.
Ja, oder Trichter.
Oh Gott, ey, Tobi, ich merke schon, du vermisst den Festivalsommer.
Und wie ich ihn vermisse, tatsächlich. Also jetzt wäre tatsächlich auch schon der erste, also bevor wir jetzt kurz gleich aufs Bier kommen und so, jetzt wäre tatsächlich auch das erste Festival gewesen, auf das ich schon gearbeitet hätte.
Das Rockhard.
Genau, das Rockhard Festival hätte an dem Wochenende dieser Aufnahme quasi stattgefunden und eigentlich wäre ich heute im Kassenhäuschen an der Gästeliste gewesen.
Gelsenkirchen, ne?
In, ja, GE. Genau. Du hast du den ganzen Namen der Stadt ausgesprochen?
Ja, ja, klar.
Schande. Schäm dich. Wobei, ja, in der Bundesliga läuft es ja auch nicht so gut für den Verein. Nee. Also in diesem Fall toleriere ich auch
mal. Wer weiß, wenn diese
mal
Folge rauskommt, haben sie vielleicht mal wieder gewonnen. Seit wie viel? 11 Spielen jetzt?
Boah, das ist übel. Also aktuell echt eine sehr, sehr lange. Aber bevor wir hier wieder zum Fußball-Podcast
abdriften. Uiuiui, stimmt. Es ist ja diesmal nicht die Kategorie Erlebniswelt Fußball.
Erlebniswelt Fußball. Fangen wir tatsächlich mit dem Tee der Woche an, der Bier ist.
Ja, so dumm es klingt, der Tee der Woche ist dieses Mal Bier. Bitte verzeiht uns diesen Frevel.
Frevel? Ich wette mit dir, dass auf gewisse Art und Weise Tee und Bier doch sicherlich auch etwas gemeinsam haben. Es gibt doch bestimmt irgendeine Teesorte mit Hopfen oder Hopfentee oder sowas in der Art. Das muss es geben.
Gibt bestimmt etwas Hopfentee. Vielleicht kriegen wir für die nächste Folge Hopfentee oder sowas organisiert.
Also ganz so weit entfernt ist es ja nicht. Und ja, eines der...
das ist auch ein geiles Zitat. Tee und Bier, ganz so weit entfernt.
Ja, ganz so weit entfernt ist es halt nicht. Ne? Aber tatsächlich, wenn ich an Tee denke, denke ich an warmes Getränk. Und wenn ich an Bier denke, denke ich an ein kaltes Getränk.
Ja.
Aber ich meine, warmes Bier gilt ja unter anderem auch als Hausmittel gegen so Bauchschmerzen und so ein Kram. Ja, ja. Es schmeckt aber richtig räudig. Hast du es mal gemacht?
Nee.
Also mir hat das tatsächlich mal geholfen bei einer Erkältung, als ich wirklich so Bauchschmerzen, eine verstopfte Nase hatte und so weiter und ich auch quasi echt nicht schlafen konnte deswegen, habe ich mir tatsächlich mal einen halben Liter Pilz einfach in den Topf getan, ist ein bisschen warm gemacht. Das ist halt tatsächlich ein Hausmittel, aber das schmeckt unfassbar räudig. Also wenn du diesen halben Liter runterbekommen hast, dann willst du schlafen, weil du vergessen willst. Das ist es.
Okay. Ja, das
hast
Bier
du noch nie von gehört?
Nee, noch nie.
Echt nicht?
Nein.
Also es schmeckt richtig räudig. Ich empfehle euch nicht, macht euch keinen halben Liter Pilz in einem Topf warm.
Okay.
Also Champignons gerne, aber jetzt nicht Pilz im Sinne von Bier. Schmeckt absolut räudig. Aber kommen wir zu leckerem Bier.
So, das Bier heute ist auch kühl. Ich sag noch nicht, was für eine Art Bier das ist, damit das hier nicht für Tobi irgendwie, aber es ist von der Kehrwieder Kreativbrauerei, wo auch immer das liegt. Das liegt in Hamburg.
Hamburg.
Ja, Hamburg.
Hattest du das Feuerzeug?
Das liegt unter deinem Handy.
Das liegt unter meinem Handy, okay, genau. Und damit.
Dann öffne.
Ja, ich schaue nicht hin, ich öffne nur das Bier, ohne zu sehen, was es ist.
Das klappt ja gut.
Normalerweise kann ich das doch. So, geht doch.
Okay, dann gib mal eins der Gläser rüber. So. Ja, während ich so einschütte, kannst du ja vielleicht schon mal mit der ersten Festival-Story beginnen.
Die erste Festival-Geschichte. Also ich habe tatsächlich relativ, ich bin ja, wie man weiß, halt auch in der Veranstaltungsszene tätig und schon das ein oder andere Mal auf Festival zugegen.
Das heißt auch, es ist halt dein Job.
Ja, also es ist mein Job, ja. Genau. Es ist nicht ganz so dunkel, wie ich gedacht hätte. Der Pulle nach zu urteilen, hätte ich gedacht, dass es dunkler ist. Irgendwie, ich dachte, das ist so ein... ich mache das zweite Bier auf, warte.
Ah, danke. Ja, ich kann das leider nicht mit dem Feuerzeug.
Es ist aber dunkler als normales Pilz. So viel kann man
schon. Ja, es ist so Bernsteinfarben.
Oh, Bernstein. Hast du gut von der Flasche abgelesen.
Was? War dein Glas? Nein, ich schwöre, das steht da nicht drauf. Ja, erste Festival-Story.
Ja, die erste Festival-Geschichte. Ich bin tätig auf Festivals und bin ja privat auch Musikfan von der gleichen. Quasi. Und habe natürlich das ein oder andere Erlebnis auf dem Festival gemacht. Das erste Festivalerlebnis, wovon ich so berichten kann, ist jetzt nicht das erste, was mir einfällt. Wobei doch, theoretisch können wir chronologisch anfangen. Das erste Mal auf dem Festival gewesen bin ich 2012, meine ich.
Ja,
also
Rock
es
am
kann.
Ring.
Genau, also ich glaube, Rock am Ring 2012 war das erste Festival.
Da war ich noch nicht dabei.
Nee, damals bin ich da gewesen mit zwei Kumpels, die ich jetzt mal.
Alten Schulkollegen. So.
Ja, zwei alten Schulkollegen, genau, richtig. Das Ding ist gewesen, wir waren ja 2012 noch mitten in der Schulzeit. Und
11. Jahrgang.
Ja, also es war... Ja,
das Jahr vorm Abi, doch, 2013.
Das stimmt, das war das Jahr vorm Abi, richtig, genau. Das Jahr vorm Abi und es wurde natürlich alles, ne, ich sag mal, ein bisschen spannend so. Es ging ja stark Richtung Abitur zu und so weiter. Und 2012 ist es so gewesen, dass wir da, 2012 war ich noch nicht volljährig. Ich war 2012 noch nicht volljährig, ich war 17. Und da fängt das Ganze schon an. Eben weil ich ja quasi als 17-Jähriger nicht einfach so, sag ich mal, so schnell irgendwie aufs Festival gekommen bin und halt auch kein Auto zur Verfügung hatte, hatten wir uns damals mit, ja, ich sag mal, den älteren Töchtern meines Nachbarn damals quasi auch verabredet, weil die auch zu diesem Festival wollten und die meinten, ja klar, könnt halt mitkommen, so, ne? Das heißt, wir wollten uns eigentlich, ja, den beiden Töchtern unseres Nachbarn anschließen und haben das am Ende des Tages auch gemacht. Also die hatten auch einen Freundeskreis von locker irgendwie 7, 8 Leuten irgendwie dabei. Das heißt, war schon eine etwas größere Gruppe für so ein Festival. Hatten da vorab irgendwie auch mit dem schon so ein Treffen im Garten, so ein Vorabgrillen, so eine Kennenlernrunde und sowas. War auch super cool und so. Wir haben uns alle super gut verstanden. Ich und meine zwei Kumpels, mit denen ich dann damals halt eben auch aufs Festival fahren wollte. So, und dann kam ein Tag in der Schule, Klausurbekanntgabe. So, natürlich war es so, dass eine der Klausuren genau auf den Tag fallen musste, ist ja logisch, auf den Tag fallen musste, an dem Rock am Ring gestartet hat. Also am Freitag.
Nicht mal, wo das Camping startet.
Nicht mal, wo das Camping, sondern tatsächlich an dem ersten Festivaltag. Das Festival hat ja damals immer von Freitag bis Sonntag stattgefunden.
Genau, und Camping war ab Mittwoch offen.
Genau, Camping hat immer ab Mittwoch offen. Das heißt, in der Theorie muss ich sagen, ich bin auch oftmals größerer Fan des Campings als des Festivals selber. Das
gehört schon dazu.
Es ist immer so eine 50-50-Sache. Also ich mag dieses Gefühl auf dem Campingplatz, liebe ich. Einfach fremde Leute kennenlernen, mit fremden Leuten zu trinken.
Ja, für mich ist das dann immer Mittwoch bis Freitag machst du halt viel mehr Party.
Ja,
und absolut. Dann habe ich halt auch von Mittwoch bis Freitag so viel Party gemacht, sodass du dann eher am Wochenende, wenn du sowieso auf dem Gelände und vom Festival unterwegs bist, nicht so viel oder kaum trinkst, weil es da halt auch super teuer ist.
Genau.
Und dann genießt du halt noch die Musik so. Bei mir ist das super zweigeteilt, so, weil ich dann gar nicht mehr die Zeit finde, weil ich so viele Bands sehen will, irgendwie großartig Party zu machen oder so auf dem Campingplatz und man macht dann halt Party vor der Bühne.
Ja, das war bei mir tendenziell auch immer so. Quasi so die ersten Tage Camping, absolute Eskalation. Freitag bis Sonntag halt Musikkonnoisseur, so ein bisschen, ne?
Oh, Musikkonnoisseur.
Muss man so sagen.
Okay, Klausur Freitag.
Klausur am Freitag. Und ich kann mich noch erinnern, das war eine Bio-Klausur. Ich war ja noch nie großer Fan vom Schulfach Biologie.
Ich fand Bio geil.
Ja, Biologie war nicht mein Fach. Genauso wie andere Naturwissenschaften, wie beispielsweise Chemie. Mathe lief gut, aber Chemie, Bio und Physik, allem voran, Physik habe ich abgewählt, als ich es abwählen konnte, waren alles tatsächlich damals nicht meine Stärken.
Okay, Bio-Klausur Freitag.
Bio-Klausur am Freitag, Rock am Ring 2012. Ich hatte mehr oder weniger auch eine Bescheinigung quasi, dass ich an dem Tag nicht zur Schule kommen würde und so weiter. Ne? Also seitens Eltern irgendwie so von wegen, ja, bla bla bla. Tobias kommt an dem und den Tag nicht zur Schule. Das heißt, es wäre abgeklärt gewesen eigentlich, dass wir am Mittwoch tatsächlich schon zum Festival gefahren wären und ich dann einfach 3 Tage statt Schule saufen. Wäre eigentlich geplant gewesen. So ist es allerdings nicht gekommen und tatsächlich ist diese Klausur reingefallen und ich wollte Klausuren nicht nachschreiben, weil ich immer schon wusste, so von wegen der Nachschreibtermin ist immer ein Scheißtermin. Mach's mal nicht. Und ich hatte dann quasi mit der anderen restlichen Gruppe dann abgeklärt und zwar, wir hatten alle eine Klausur, also auch die anderen beiden Nasen, mit denen ich quasi hingefahren bin, meine Kumpels, die hatten auch eine Klausur. Und wir hatten abgeklärt mit den anderen Leuten, mit denen wir hinfahren sollten, also den Töchtern meines Nachbarn, dass die unser Zelt mitnehmen und unsere Sachen quasi mehr oder weniger, abgesehen jetzt irgendwie von Essen oder sowas in der Art, ne? Weil Essen bringst du dann natürlich frisch erst irgendwie.
Damals gab es noch keine Supermärkte auf dem Festivalgelände bei diesen ganz großen Sachen.
Also damals gab es, ne, bei Rock am Ring aktuell gibt es ja immer diesen Lidl Rock Shop irgendwie, ich glaube beim Wacken gibt es Kaufland. Also da gibt es ja mittlerweile echt das große Wettrennen um Supermärkte auf Festivalgelände, was auch super praktisch ist, aber das gab es damals nicht. Das heißt, damals wurde Essen halt mittransportiert. Oder du musstest den weiten Weg in die Stadt aufmachen irgendwie. Da gab es halt Busse und so weiter. Dann konntest du in der Stadt einkaufen, aber das ist ja auch Quatsch. Wie dem auch sei, dann tatsächlich dann diese Klausur geschrieben am Freitag. Die hatten unsere Sachen mitgenommen, unser Zelt mitgenommen und unser Zelt auch schon aufgebaut, damit wir halt eben auch alle beisammen sind und nicht wir erst irgendwie am Freitag nachkommen würden. Ne? Und ich sag mal, unser halt Zelt
kein
dann
Platz mehr da, wo die sind, ne?
Klar. Ne? Und wir hatten auch von Anfang an gesagt, wir müssen unbedingt auf diesen Campingplatz. Ich glaube, das war der B5.
Wegen den Zeltplatz.
Ja, genau. Der berühmt-berüchtigte Rock am Ring B5, da wo quasi immer die meiste Party ist, wo damals noch die Zeltplatz-Terroristen.
Das haben Leute immer nur zu mir gesagt. Ich habe von denen nie was mitbekommen.
Also die Zeltplatz-Terroristen ist tatsächlich auch erstmal Prost.
Erstmal Prost.
Boah. Schmeckt gut. Das schmeckt richtig, richtig gut. Also das ist, dafür, dass es ein dunkles Bier ist, geht es halt schon in eine sehr fruchtige Bitterung. Das
war auch ein bisschen teurer, tatsächlich.
Das schmeckt wirklich sehr, sehr gut. Also wir kommen gleich darauf zu sprechen. Ja. Die Story zu Ende. Also im Vorhinein wusste ich quasi, dass auf dem Platz B5 die sogenannten Zeltplatz-Terroristen sein würden. Das sind quasi eine Formation, so ein Hobbyclub mehr oder weniger, die sich halt jedes Jahr vorgenommen haben, absolut zu eskalieren. Das ist auch, glaube ich, 100%ig deren Jahresurlaub. Die hatten riesige Boxen dabei, die ganze Zeit betrieben hatten, ein Laufband dabei, mit diesem Laufband, da konnte halt jemand drauf laufen, hat quasi das Ganze irgendwie energetisch versorgt und was auch immer nicht. Also war absolut verrückt. Und tatsächlich ist, die Zeltplatz-Terroristen sind auch fast die erste Begegnung 2012, die wir dann auf dem Campingplatz hatten. Und zwar, dass halt wirklich, wir kamen an, wir sind mit dem Zug und mit der Bahn gefahren, haben dann Bus genommen und so weiter. Das lief alles gut, ne? Natürlich wurde im Bus und im Zug schon irgendwie gebechert mit den anderen beiden irgendwie. Wir hatten auch schon ein bisschen einen Tee, ne? Und uns ging's gut, hatten alle Bock aufs Festival, sind natürlich ein bisschen spät gekommen. Aber an dem Tag wollten wir eh nur einen Headliner sehen, halb so wild. Da sind wir bei Rock am Ring 2012 nun also angekommen und die allererste Begegnung, die uns widerfahren ist, ist, wir waren auf der Suche nach dem Zelt und es kamen zwei Typen uns entgegen. So, ne, haben uns da irgendwie so, wie es festivaltypisch ist, so ein bisschen, wir auch so, ja okay, keine Ahnung, alles noch ein bisschen ungewohnt. Wir hatten halt keinen Plan von Festivals, waren halt noch nicht in der Stimmung, um so Party zu machen. Und ich kann mich daran erinnern, dass mir direkt, nachdem die uns so, also 20 Meter hinter uns irgendwie geblieben sind, die uns eine Bierdose hinterhergeworfen haben. Was? Das ist das Erste, was mir passiert ist bei Rock am Ring.
Das ist mir ja noch nie passiert, das war jetzt schon auf vielen Festivals. Aber
das ist das erste Rock am Ring-Erlebnis, was ich habe. Ich komme auf diesem Festival an, habe gerade mein Armband geholt. Wir sind auf der Suche nach dem Zeltplatz. Also wir hatten vorab irgendwie SMS-Kontakt mit den Leuten. Ne? WhatsApp damals ging auch nicht. Ne? Festival konntest du vergessen. Damals SMS-Kontakt quasi, wo unser Zelt steht und so weiter. Und waren dann auf der Suche nach unserem Zelt. Uns sind zwei Typen begegnet und einer schmeißt instant ein Bier hinter uns her. Also, was dann natürlich genau vor unserer Nase komplett zerplatzt ist. Und erstmal schöne Bierdusche. Also wahre Geschichte. Und dann ist es so gewesen, haben wir unser Zelt gefunden. Nach einer Weile. So, und wir kommen in dieses Zelt und eine der beiden Kollegen sagt direkt, boah, Alter, das riecht hier so nach Kotze. Und ich habe gesagt, nee, das kann überhaupt gar nicht sein. Das Zelt ist neu, bla 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 und so weiter. Kann hier nicht nach Kotze riechen. Ne? Das bildest du dir nur ein oder ja, komm, mach irgendwie ne, die Zelttür auf und was auch immer. Hat er dann auch gemacht, hat ein bisschen gelüftet. Wir haben unsere Sachen eingepackt und haben uns dann relativ schnell zum Festivalgelände aufgemacht, wo wir uns dann halt eben ein paar Bands angesehen haben. Aber natürlich, ne, dadurch, dass das Netz schlecht war, damals gab es kein funktionierendes Internet da, haben wir die anderen quasi nicht getroffen. Das heißt, wir waren nur zu dritt, ne, ich und meine zwei Kumpels aus der Schule, und haben dann den ersten Festivaltag dann mehr oder weniger unter uns verbracht, komplett alleine. Kam dann am Tag danach, natürlich irgendwie, ne, Festival mitgemacht, coole Bands gesehen, irgendwie kam ins Zelt, Zelt roch immer noch ein bisschen unangenehm. Ja, und wachen dann am nächsten Morgen auf, quasi am Samstag, und treffen dann halt am Samstag erstmals quasi die Leute, mit denen wir auf dem Festival
sind. Zusammen.
Ja. Genau, richtig. Das erste Mal gemeinsam Frühstück, angrillen, Bierchen trinken. Und dann kam tatsächlich auch die eine Tochter meines Nachbarn auf mich zu und meinte, ja, Tobi, da ist etwas passiert in der Zeit.
Ein Vorfall.
Es gab einen Vorfall in der Zeit, in der ihr nicht da wart. Und tatsächlich ist es so gewesen, dass in der Zeit, in der wir nicht da gewesen sind, sich eines Tages einfach ein betrunkener Typ zu uns in das Zelt gelegt hatte und da tatsächlich alles vollgereiert hat. Also komplett, wirklich alles zugereiert. Und ich gucke halt nur diesen Kumpel an, der gestern am Freitag noch meinte, so von wegen, es roch doch voll nach.
Das kann nicht sein.
Und ich so, er so, ja, das riecht doch voll nach Kotze. Ich so, nein, das kann überhaupt gar nicht sein. Und tatsächlich hat irgendein fremder Typ bei uns im Zelt gefunden, bei uns ins Zelt gereiert, als wir noch nicht da waren. In diesem komplett leeren Zelt. Hat es natürlich auch sauber gemacht oder sauber.
Mir ist über die ganzen Jahre, wo ich auf Festivals war, sowas nie passiert. Und dann wiederum dir passiert sowas. Dem einen wird das Portemonnaie geklaut und sowas. Mir ist nie was Schlimmes passiert.
So direkt ist es mir ja auch nicht passiert. Ne? Ich bin ja nicht da gewesen, als es passiert ist. Das Einzige, was wir davon getragen
schon
haben.
Schon ein bisschen eklig.
Ja, natürlich war das widerlich. Und wir haben halt auch dann auch wirklich versucht, das Zelt zu vermeiden. Wirklich, das roch das ganze Wochenende über noch. Wir haben echt das Zelt, immer wenn wir am Campingplatz waren, gelüftet, wie es nur ging. Ne, und wir, trotzdem, du hast es nicht rausbekommen.
Shit,
ey. Ich habe das Zelt danach auch weggeschmissen. Aber ja, das ist so basically die erste Festival-Erfahrung, die ich gemacht habe irgendwie.
Ja, danach wurde es nur besser.
Und danach wurde es, ja gut, ich meine, ein Jahr später wurde dann ja, glaube ich, nur noch schlimmer, aber.
Ja. Okay, sagen wir nach der Schulzeit dann die Festivals, so.
Ja, also so nach unserem Abitur haben die Festivals echt eine sehr positive Wendung genommen, kann man sagen. Da haben wir ziemlich viele positive.
Ich erinnere mich 2013 noch, dass wir viel zu viel Gepäck dann hatten und noch in allerletzter Minute irgendwie einen Anhänger organisiert hatten und dann der eine Schulkollege zum Glück auch ein BE hatte und nicht nur ein B. Und das wirklich so auf allerletzte Minute, also wir hätten sonst einfach unser Zeug nicht zum Festival irgendwie bekommen. Das war so alles so in letzter Minute irgendwie dann noch den Anhänger organisiert und alles so drunter und drüber. Und man stellt sich dann vorher vor, wie das alles passt und so. Und dann bin ich ja, glaube ich, auch mit dir mit dem Auto gefahren. Mhm. Und das war auch alles so vollgepackt und eng. Und für die Jahre danach, wir haben so viel effizienter gepackt, so viel effizienter die Sachen mitgenommen und so. Das war absolut so viel besser durchorganisiert.
Ja. Also so, ich sag mal,
diese ganzen Kinderkrankheiten nicht mehr gemacht.
Ich glaube, das ist auch irgendwie als Festivalanfänger und so nimmst du, glaube ich, immer automatisch zu viel mit.
Das ist wie wenn Leute anfangen, große Wanderungen zu machen. Die nehmen auch zu viel mit.
Ja. Also es ist natürlich in jedem Fall besser, irgendwie lieber zu viel dabei zu haben als zu wenig. Aber heutzutage,
klar, solange es reinpasst,
aber heutzutage hast du halt wirklich den Luxus, dass du zum Großteil, ne, also gerade bei größeren Festivals, jetzt Rock am Ring oder Wacken oder sowas in der Art, kannst du halt einkaufen
du
gehen.
Du musst halt nur, wenn du früh beim Campingplatz bist, für die ersten 2 Tage irgendwas zum Grillen mitnehmen. Sobald dann halt der Supermarkt auf dem Gelände auf hat und so, kannst du halt die Sachen immer frisch holen. Du musst halt, du musst halt nichts mitbringen, so.
Ja, das ist tatsächlich
ein Luxus. Du kannst ja sogar Kohlen, du kannst da Sonnencreme kaufen, du kannst da Zahnbürsten kaufen, du kannst ja wirklich komplett eindecken, selbst wenn...
Ja, und alles zu fairen Preisen, muss man sagen. Ja, also es sind halt mehr
oder weniger... Ja, das waren nicht teure Preise, das waren normale Lidl-Preise.
Also ich kann mittlerweile so, ich genieße halt echt schon den Luxus, irgendwie morgens quasi in diesen Supermarkt gehen zu können, um mir da beispielsweise ein frisches Brötchen oder sowas holen zu können.
In Dortmund? Ne?
Nee, jetzt grundsätzlich nicht in Dortmund.
Achso, du bist jetzt noch
im Festival. Es geht um Festivals, ja.
Was? Hä? Das klang jetzt wie so eine allgemeine Aussage.
Nein, das ich meine tatsächlich auch Festivals morgens aufwachen zu können und sagen zu können, okay, ich hole mir jetzt
frisches Brötchen
irgendwie ein Eiskaffee, ein frisches Brötchen und ein Smoothie irgendwie in einem Supermarkt.
Definitiv.
Das ist, aber
apropos frisch,
apropos
wie schmeckt
frisch
denn das
zum Tee der Folge? Mhm. Bernsteinfarben ist es. Es schmeckt bitter und es geht eindeutig in eine sehr India Pale Ale-lastige Richtung.
Ja, das ist richtig.
Obwohl es, ich sag mal, im ersten Moment gar nicht so aussieht wie ein India Pale Ale. Ne? Also India Pale Ale habe ich ein bisschen heller in Erinnerung.
Das Ganze nennt sich Sheepah.
Sheepah, okay.
Equant steht da irgendwie noch drunter oder so.
Aber es ist ein India Pale Ale.
Es ist ein Single Hop India Pale Ale. Das Ding ist, egal was du mir sagst, wonach es schmeckt, ich kann dir nicht widersprechen, weil die für jedes neue Sheepah eine andere Hopfensorte nehmen, aber immer nur eine und 20 verschiedene quasi Hopfensorten möglicherweise verwenden. Lasst euch überraschen, welches Aroma der Hopfen diesmal in unser Sheepah bringt.
Ach, das heißt aber theoretisch, dass...
In jeder Charge ist irgendwie ein anderer Hopfen anscheinend.
Ach, in jeder Charge. Okay, aber heißt jetzt, unsere beiden Biere sind jetzt gleich oder sind die
verschieden? Unsere beiden Biere dürften eigentlich gleich sein.
Okay.
Weil aber die packen da dann immer einen anderen Hopfen so nach dem Motto rein.
Das ist aber cool.
Das kann über Zitrus, tropische Früchte bis zu Erdbeere, Minze oder Anis schmecken.
Okay, ja, nach Anis schmeckt das auf gar keinen Fall.
Ja, zum Glück.
Nee. Das sind eher die Zitrusnoten, die im Vordergrund stehen halt, ne? Aber sehr, sehr geil. Hast du auf dem Festival schon mal Craft-Bier getrunken?
Nein, höchstens dieses... es gibt ja dieses günstige, ist das Aldi Craft Beer oder sowas?
Diese Steam-Brauerei, ne?
Ja, aber das ist dann ja auch so India Pale Ale-mäßig sowas.
Stimmt, genau.
Nee, Festival nehme ich gerne ein normales Bier mit irgendwie, ein bisschen Radler auch und Cider oder sowas vielleicht dabei.
Ja, Cider ist geil. Ja, also Radler so zum Frühstück ist immer gut, ne? Zum Wachwerden.
Das klingt furchtbar.
Ja, ich meine, jetzt mal ganz ehrlich irgendwie, ich kann mich tatsächlich an einen Morgenrock am Ring erinnern auch, ist auch eine Weile her. Da bin ich aufgewacht und das Erste, was ich glaube, Paddy und ich uns morgen gegönnt haben, war halt Pfeffi. So.
Boah,
also wir haben direkt direkt einfach mit Pfeffi angefangen irgendwie. Also das war ziemlich, ziemlich witzig. Zu Pfeffi, da greift tatsächlich auch schon eine andere Story. Das
ja,
ist eine Story
raus,
von,
also das kommt jetzt Schlag auf Schlag.
Das ist eine Story, von der du vielleicht gar nicht so viel weißt, weil du in diesem Jahr
noch besser
nicht dabei gewesen bist. Rock am Ring 2014.
Stimmt. Fun Fact, warum ich nicht dabei war. Ich hatte eine Aufnahmeprüfung, die ich natürlich nicht bestanden habe.
Stimmt, du hattest damals für das Musikstudium.
Ja.
War das die Art?
Ja, ich hatte mal eine Zeit lang überlegt, Musik zu studieren. Es war tatsächlich auch nur Musikwissenschaften mit Zweitfach am Instrument. Mhm. Aber ich mache zwar viel Musik und sowas, aber ich habe so ein bisschen auch die Krankheit, dass ich mich für viele Sachen interessiere und dann das Instrument anfange. Aber dann war ich halt, also vielleicht wäre ich mittlerweile gut genug, keine Ahnung. war ich an dem Instrument für den Zeitpunkt halt nicht gut genug vorbereitet. Mhm. Vielleicht hätte ich es geschafft, wenn ich nicht so nervös gewesen wäre, weil ich war echt fucking nervös und es war unfassbar heiß. Mhm. Ich habe geschwitzt wie Bolle. Und dann halt...
Ja, war ja auch mitten im Sommer halt.
Voll, ne? Versemmelt, ey. Also wirklich voll versemmelt. Das war... Ich glaube, das war der Tiefpunkt meiner musikalischen Karriere. Also ich habe auf der Bühne noch nie so sehr verkackt wie in dieser Aufnahmeprüfung.
Und man muss sagen, mittlerweile hast du auf Bühnen schon reichlich Erfahrung gemacht.
Ja.
Na, also das kann man so sagen.
Ja, da habe ich Festivals auch mal ein bisschen so vom Backstage erlebt. Als Künstler-Perspektive und du halt als Veranstalter-Perspektive. Aber dazu kommen wir später noch. Wir sind ja gerade hier noch bei einer Story als Besucher.
Lässt sich relativ schnell zusammenfassen. Also kommen wir zurück zum Jahr 2014. Das bezieht sich wie immer auf das Festival Rock am Ring. Natürlich hat man irgendwie auch andere Festivals mitgemacht. Erwähnenswert sind da Vainstream zur oder...
Ja, doch, 2014 waren wir.
Vainstream. Ja, ja, könnte 2014 und 2013 gewesen sein, meine ich. Irgendwie so.
Ja.
Wir waren das Jahr auf dem Vainstream, auf dem die Ente als T-Shirt...
Ja, und ich habe es mir leider nicht gekauft.
Ja. Ja, auf jeden Fall irgendwie sind verschiedene Festivals irgendwie gewesen am Ende des Tages. Ich meine, du hast mittlerweile gefühlt, glaube ich, mehr Festivals gesehen sogar als ich.
Mhm. Aber halt
aber einfach nicht, von der Künstlerseite
nicht
aus.
Als Besucher, weswegen du dann oft nur einen Tag da bist. So.
Also wir sind viele Jahre immer gemeinsam zu Rock am Ring gefahren, weil das Line-Up ja sehr ambivalent war. Ne? Da war irgendwie so zwischen...
Der Freundeskreis konnte da irgendwie zusammenkommen. So.
Genau, also irgendwie ist es halt, das Festival hat ja so eine massive Größe und so eine massive Bandauswahl, dass irgendwie jeder was für sich finden kann und dass dann halt wirklich, ich sag mal, der Ur-Mettler mit, keine Ahnung, den Hip-Hop-Hat. Ich wollte das Wort unbedingt nochmal sagen. Aber tatsächlich zusammenkommen kann, um ein Festival zu besuchen. So, dann ist die Gemeinsamkeit halt, man trifft sich auf dem Campingplatz und geht dann halt zu verschiedenen Konzerten. Das ist ja absolut okay. Und 2014 ist es so gewesen, dass du ja nicht dabei gewesen bist und wir haben, du hattest deine Karte noch relativ spontan an eine Freundin verkauft, mit der wir dann das Festival besucht haben. War auch alles sehr cool. 2014 war generell ein sehr, sehr cooles Festival. Ja, die Bands waren echt gut in dem Jahr. Also waren Bands, die...
Ja, Alter, Opeth hätte ich so gerne.
Oder auch Carnival oder sowas in der Art. Auch,
ja, es war ein gutes Jahr leider.
2014 war ein sehr, sehr gutes Festivaljahr. Also sehr cooles Line-Up. Geschichte bezieht sich aber wie immer, weil meistens...
Auf den Zeltplatz.
Zeltplatz ist einfach so der Ort, wo was passiert. So. 2014 ist, glaube ich, das Jahr gewesen, wo wir als erstes, als wir auf dem Campingplatz angekommen sind, eine BVB-Fahne in der Ferne sahen und wir halt aufgrund der Region, aus der wir kommen, dann da hingegangen sind und ich glaube, die uncoolsten Dortmunder aller Zeiten kennengelernt haben. Also das waren die abweisendsten Menschen überhaupt. Das ist quasi die erste Anzahlung gewesen. Wir haben gesagt, okay, wir sind auf dem Festival, wir ballern uns jetzt einen Trichter, bauen die Zelte auf, ballern uns noch einen Trichter und gehen dann zu diesen Borussen und saufen mit denen. Das ist der Plan gewesen. Aber hat natürlich nicht geklappt, weil die Borussen, die wir da getroffen haben, die ultraspießigsten Leute waren und so, was wollt ihr hier? So, nee, haut mal ab. So, die waren halt ein bisschen abweisender. So, aber es hat sich nicht lange gezogen, da haben wir einen Typen kennengelernt, den konnte man nicht aus dem Weg gehen, den ist man zwangsläufig begegnet. Lockenpracht von dem Herren, also halt wirklich gefühlt ein Afro so ein bisschen. Und der Typ war irgendwie omnipräsent auf dem Campingplatz. Also egal, wo du hingegangen bist, du hast diesen Typen gesehen. So. Und natürlich kamst du mit dem ins Gespräch und gefühlt war er auch immer um 11 Uhr morgens schon besoffen. Und wir haben, ich weiß gar nicht mehr, wer ihn jetzt dann genauso konsequent kennengelernt hat. Ich glaube, es kam so, dass er irgendwie mit Wasserpistolen mal zu uns rüberkam, uns irgendwie Wasserpistolen in die Hand gedrückt hat und meinte, jo, wir machen jetzt gerade mit den Nachbarn da hinten eine Wasserschlacht, kämpft mal mit. So, und
Job, direkt sympathisch.
So, wir wurden dann quasi rekrutiert.
Sergeant Lockenpracht.
Mit dem Mann auf dem güldenen Ross in der Lockenpracht. Und es stellte sich nach der Wasserschlacht relativ schnell heraus, der Typ nannte sich Guinness.
Doch, von dem habt ihr schon mal erzählt. Doch.
Also der Typ hieß halt schon wie ein Bier. Der war prädestiniert dafür. Also der hat, ich weiß nicht, ob er Guinness getrunken hat oder so, aber er war prädestiniert dafür, dass er ein Suffkopf war. Einfach um 11 Uhr morgens schon Hacke und immer Party, immer gute Laune und so. Und stellt sich vor irgendwie, ja, ich bin der Guinness und bla 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 und was auch immer. Und mit dem haben wir uns dann halt auch ein bisschen angefreundet, so sag ich mal, ne, soweit man das halt eben auf Festivals kann und so. Kam wirklich super, super gut mit ihm zurecht irgendwie. Und haben uns zig Bier mit ihm geteilt und was auch immer. Und dann kam er irgendwann, nachdem wir halt ein paar Bierchen getrunken haben, ja, pass auf, ne? Ich hab da was aus dem Osten importiert, weil er kam irgendwie, keine Ahnung, Ecke Leipzig, Dresden oder sowas in der Ecke und meinte okay, so
von dem. Das wird jetzt sehr shady.
Meinte so, ja, ich habe da so ein Importprodukt, das ist wirklich was ganz, ganz Besonderes, Jungs, ne? Ich komm gleich mal mit drüber, dann trinken jetzt. Wir mal einen. So, pass auf, dann kommt er rüber und hat halt einfach nur eine Flasche Pfeffi. Also wirklich original nur Pfeffi. Aber er war fest davon überzeugt, dass es dieses Getränk nur im Osten gibt. Das kriegst du in jedem Kaufland für 6 Euro, also wirklich deutschlandweit, weil wir fest davon überzeugt, dass es Pfeffi so nur im Osten gibt. Und er meinte, ja, das ist ja quasi wie Berliner Luft und Berliner Luft kommt ja auch aus Berlin und Pfeffi ist da so ein
Küstennebel und
wie sie ja, Küstennebel heißt. Und wie sie nicht alle heißen. Und der war fest davon überzeugt, dass Pfeffi aus dem Osten kommt und er das in den Westen importiert hat, weil das sonst keiner hätte. Wir hatten in dem Jahr natürlich keinen Pfeffi dabei und konnten ihm nicht sagen, so, hier ist Pfeffi aus dem Westen oder so, sondern ging halt nicht. Da haben wir mit ihm halt getrunken und was auch immer, ne, und am Anfang auch so, ja, wir haben ihn so ein bisschen verarscht und meinten dann auch so, ja, ist ja richtig gut und das gibt's nur so bei euch, also, ne, weil wir haben den halt ein bisschen aufs Korn genommen, so, und meinten dann irgendwann hinterher so, ey, das gibt's auch bei uns, das gibt's in jedem Kaufland. Konnte er nicht glauben. Ja, und es war ein anderer Tag. Da kam er auch noch einmal mit so einem 5-Liter-Fass Bier. Ne? Du kennst diese 5-Liter-Fasse, diese Schnellfässer, wo jo. Da so ein Plastik-Hahn, Zapfhahn quasi dran ist und so weiter und du mit diesem so, unangenehme Pause. Tobi hat aus Versehen die Aufnahme gestoppt. Es geht Juhu. Weiter.
Ups. Das ist auch ein gutes Intro. Oh,
fucking hell. Also, wir waren bei der Zapfhahn-Geschichte. Also Guinness kam eines anderen Tages tatsächlich zu uns auch wieder rüber mit einem 5-Liter-Fass Bier und meinte, also er war auch schon benebelt, ne? Diese 5-Liter-Fässer mit diesen ne, Schnellzapfdingern ja. und meinte, ey Jungs, wir haben eine richtig gute Idee, Das hat man nicht das erste Mal, ich habe das schon öfter mal gemacht. Einer legt sich auf den Boden und ich zapf ihn im Stehen Bier in den Mund. So, und ich, wie ich drauf war, so direkt, ich so, ach komm, Guinness, gib mir so. Ich habe mich direkt auf den Boden gelegt. Ich hatte damals noch ein grünes T-Shirt an, kann ich mich erinnern. Mein grünes Adidas-T-Shirt, das habe ich hier sogar tatsächlich noch drin, das mir heute nicht mehr passt. Mein grünes okay. Adidas-T-Shirt hatte ich an, legte mich also auf den Boden und Guinness stand besoffen vor mir, schon so am Schwanken. Da hätte man schon wissen können, worauf das hinausläuft. Ich habe das Risiko nicht gesehen und war, ich sag mal, geblendet vom Blick aufs güldene Bier, sage ich mal. Und stand Guinness vor mir und fängt an, drückt auf den Zapfhahn und zack, der erste Tropfen voll über meine Brust natürlich. Und dann hat er, ich glaube, also das ist, glaube ich, das, was in meinem Leben am nächsten an der Bukake-Party rankommt. Ich habe einfach den gesamten Inhalt dieses Fasses von Guinness abbekommen, aber halt auf meinem Körper
gänzlich. Und nicht da, wo er hin sollte.
Ich habe vielleicht 200 Milliliter von 5 Litern erwischt, die restlichen 4,8 Liter gingen einfach woanders hin. Das war echt, also komplett durchnässt, die Kleidung roch ultra nach Bier und Zigaretten, Scheiße. Ey. Ja, also das war echt ein Typ. Also Guinness, falls du diesen Podcast jemals hören solltest, liebe Grüße. Ich glaube, wir laden dich auch mal auf den Pfeffi ein. Komm ruhig mal in den Podcast, wir laden dich mal schön auf den Pfeffi ein. Würde mich, also ich muss auch echt mal gucken, Guinness ist ja kein so, ne, so bekannter Name oder sowas. Man müsste echt mal gucken, ob man den irgendwo auf Social Media findet, aber ich glaube, das wird schwierig. Rock am Ring 2014, sehr, sehr gute Erfahrung.
Ja, Rock am Ring 2017, ich weiß nicht, ob du dich da noch dran erinnerst, das war ja, glaube ich, das Jahr, wo es das erste Mal wieder am Ring war, weil 15, 16 war es in Mendig und da war ja über die Jahre dann sehr viel Pech so mit dabei, weil dann 2015 war ja schon ein bisschen Sturm, wo das Festival aber nicht abgebrochen wurde, weil nach der einen Nacht, wo der Sturm war, war es dann fürs Wochenende, glaube ich, gut. Und da, Gott ey, da sind auch so viele Leute abgesoffen. Ich weiß nicht, wie es bei dir war, aber ich bin so halb abgesoffen.
Ja, ich bin ja richtig abgesoffen. Ich habe ja tatsächlich nach diesem Sturm, das war 2015, war 2015. Das Jahr, nachdem wir Pussyfar gesehen haben?
Nein, oder war das war 2016, Pussyfar war das Festival abgebrochen wurde, 2015 nach den Hosen.
Ja.
war das Worst Festival nicht
abgebrochen. Ja, wo sich schon bei den Toten Hosen abgesehen. Ich habe echt
gedacht, im Hintergrund, ja. Das war wie in so einem schlechten Science-Fiction-Film, wie bei Independence Day, wo das Raumschiff in den Wolken ist und in diese Wolkenwand kommt. So sah das
aus. Ich habe auch wirklich gedacht, dass Campino das Zeitliche segnet. Kein Scheiß, weil er ja tatsächlich, wie es Campino immer so macht, der steigt ja immer auf diese Traversen bei Rock am Ring, nach ganz oben, wo die Scheinwerfer sind. Locker 40 Meter in der Höhe. Also wirklich, 40, 50 Meter in der Höhe, klettert diese Traverse hoch und stand oben auf dieser Traverse, während ich halt spüre, dass es halt immer windiger wird und im Hintergrund ist hinten rechts stürmte und ich nur so sehe, wie der Sturm nach und nach immer mehr auf uns zukommt und Campino steht da oben auf dieser Traverse und ich dachte echt, der segnet das zeitlich. Ich so, entweder es schlägt ein Blitz ein oder der Wind ballert ihn komplett runter, aber ich glaube, er hat es selber auch gemerkt und ist auch relativ schnell wieder runter.
Auf jeden Fall kam da dann wirklich diese Sturmwand, die man schon von Weitem gesehen hat und dann ziemlich genau, als so das Konzert dann auch vorbei war, hat es angefangen so leicht zu hageln und es wurde auch immer stärker und man hat wirklich gemerkt, okay, so ab zum Zelt. So, dann haben wir uns auch echt schnell auf dem Rückweg gemacht und war das erste Jahr männlich und wir waren so super weit abgelegen, weil das am Anfang davon der Planung ein bisschen verkackt war, waren zu wenig Zeltplätze und dann waren wir auf so einem neuen Feld, was noch extra eröffnet wurde.
Genau.
Ziemlich weit hinten.
Also ich weiß tatsächlich noch, dass dieses Feld, auf dem wir gezeltet haben, wurde von Rock am Ring spontan noch eingekauft, vom Bauern abgekauft und die ganze Ernte dieses Feldes nochmal abgemäht.
Ja.
Also komplett da
war halt. Die werden noch, da richtig, richtig viel für gelatzt haben.
Da war halt noch, ne, war halt noch, ich sag mal, Nahrung drauf so. Und die haben gesagt, okay, wir kaufen
diesen Bauern. Das war so ein Weizenfeld, glaube ich.
Genau. Die haben halt dieses Weizenfeld spontan den Bauern abgekauft und gesagt, das, ne, bitte dresch das jetzt weg. Wir brauchen die Fläche für weitere Festivalbesucher.
Ja, die haben irgendwie, haben sie sich da extrem verkalkuliert, was Zeltplatz anging.
Das war doch auch das Jahr, wo ihr den Lieberberg, den Marek Lieberberg, dem Veranstalter von Rock am Ring, persönlich noch irgendwo auf dem Campingplatz begegnet seid, weil der da rumgelaufen ist, um sich alles nochmal selbst anzusehen.
Ich bin ihm nicht begegnet.
Das war,
das waren dann irgendwelche anderen
bei uns aus der Gruppe. Ja, ich weiß, wer ihm begegnet ist. Ja, ja. Ich weiß, das war eine größere Gruppe damals auch und ich weiß ziemlich sicher, wer ihm damals begegnet ist. Aber damals lief der Veranstalter von Rock am Ring selbst noch über den Campingplatz, um sich selbst die Sachen, also den aktuellen Stand der Dinge anzusehen.
Ja.
Ne, und hat gesehen, oh ja, ja, zu viele Leute, zu große Zelte, ach komm, kaufen wir noch ein Feld.
Ja, es war nötig. Auf jeden Fall mussten wir dann halt diese ganze Strecke dann schnell laufen und man hat gemerkt, okay, so, da kommt jetzt richtig was runter. Ich war, und dann saß ich da halt im Zelt und bin dann, glaube ich, auch relativ früh schlafen gegangen oder sowas. Auf jeden Fall dann mitten in der Nacht kam nochmal richtig was runter und weil es so eng war mit den Zelten, hatte ich Vollidiot meine Sturmleinen nicht richtig abgespannt. So. Ich war halt allein in so einem Zweimann-Zelt. Kennen wir jetzt so ein typisches quadratisches Zelt, wo wenn man sich auf die Diagonale legt, das gerade von der Länge für eine Person passt.
Ja.
Und dann ist halt das Außenzelt halt an das Innenzelt gekommen. Und da ist es dann halt durchgesuppt so. Und ich lag halt in meinem Schlafsack und merke, wie plötzlich unter meinem Schlafsack es irgendwie nass wird.
Ja, ich erinnere mich. Ah,
und dann denke ich nur so, fuck, okay, was machst du jetzt so? Und man war halt, hatte vielleicht eine Stunde geschlafen, war halt noch ein bisschen betrunken so. Und dann statt dann rauszurennen und kurz nass zu werden, die Leinen richtig abzuspannen, saß ich dann im Zelt in der Mitte und habe das Innenzelt zu mir gezogen. Damit das Außenzelt nicht mehr an das Innenzelt kommt. Und ich glaube, ich saß eine Stunde oder so.
Das ist die denkbar dümmste Lösung, die du aushältst, ich sag mal, einfach direkt rauszugehen.
Ich glaube, das war's mit meiner Bewerbung als Astronaut für die ESA, so, weil nach dieser Lösungsstrategie hat sich das erledigt.
Also Bauingenieur wirst du nicht mehr.
Es war im Nachhinein sehr dumm, aber dadurch ist kein Wasser mehr reingekommen. Es war ein aufwendigerer Weg, sag ich mal. Aber er hat auch zum Ziel geführt. Und ich bin nicht komplett abgesoffen, weil es sind so viele Leute komplett abgesoffen, die du am nächsten Morgen dann draußen hast auf einer Matratze liegen sehen, weil sie nachts keinen Schlaf bekommen haben.
Ich kann mich auch echt noch daran erinnern, dass auf dem Campingplatz ist es so gewesen, dass tatsächlich irgendwo in der Nähe auch ein Blitz eingeschlagen ist, an einer Stelle, wo Gott sei Dank kein Zelt stand. Und diese Stelle, wo der Blitz eingeschlagen ist, mitten auf dem Feld, wurde quasi echt so ein Pilgerort, so ein kleiner. Also ich weiß, dass wirklich viele Leute regelmäßig diese Blitzstelle abrufen. Aber kannst du dich noch erinnern, dass einfach willkürlich manchmal Leute aufgestanden sind und geklatscht haben?
Ja.
aus dem Nichts ohne Grund und plötzlich, so wir waren halt wirklich
am Arsch so eine Welle an
Klatschern über den Campingplatz. Das war wie so eine Laola-Welle auf dem Campingplatz, bloß ohne Hände hochheben, einfach mit Klatschen. Irgendwo in der Ferne hat jemand geklatscht, dann wurde von ihnen rechts geklatscht und was auch immer und irgendwann waren auch wir am Klatschen. Und haben,
Wahnsinn.
Das kam aus dem Nichts und immer mal wieder so, ich sag mal, 3-4 Mal am Tag oder so. Und das kam mir wirklich, wir waren ja super abgelegen, unser Zeltplatz war schon sehr übersichtlich, ne? Und ich kann mich auch daran erinnern, dass eines Nachts in diesem Jahr, ich schlaf quasi schon, also ich bin wirklich in meinem Zelt, abgesehen davon, oh, kannst du dich noch an Masimoto erinnern?
Der war so laut. Junge, wir waren an der letzten Ecke des Campingplatz, also wirklich,
wir waren am Arsch.
Wir waren wirklich vielleicht 50 Meter von dem Ende des hintersten Campingplatz entfernt. Und Masimoto auf der zweiten Hauptbühne war so laut, du hast den Bass noch gespürt.
Also du hast es wirklich gehört, als wärst du ne, ganz hinten auf dem Konzertgelände. So war das. Also war schon echt wirklich krass. Also das war übel. Ne? Also man hat Masimoto gehört, ob man wollte oder nicht. Aber ich meine, dass es dann, ich glaube, sogar nach diesem Masimoto-Konzert gewesen ist. Weil ich weiß, dass wir Masimoto wollten wir nicht mehr sehen. Ich bin...
Hör ich halt nicht und dann wollte ich da jetzt nicht irgendwie...
Ja, also ich weiß, ich war während Masimoto auf jeden Fall auf dem Campingplatz in meinem Zelt, hab vielleicht irgendwie noch ein Stockbrot gebraten irgendwie mit... Haben wir tatsächlich gemacht. Wir
hatten ein Stockboot?
Ja.
Im Jahr?
Ja.
Okay, kann ich mich gar nicht dran erinnern.
Doch, doch. Oder wir haben mitten in der Nacht auch öfter mal gegrillt und so.
Ja, daran alles Mögliche. Mich.
Und ich kann mich noch daran erinnern, dass nach dem Masimoto-Konzert ist es so gewesen, ich habe die Augen zumachen wollen und so, habe gesagt, okay, jetzt ist Feierabend, versuch so mal ein bisschen zu schlafen. Und aus dem Nebenzelt höre ich plötzlich einen Schrei. So, und ich so, was geht ab? Ich wurde hellwach durch diesen Schrei. Und dann kann ich mich erinnern, du kannst auf Festivals, kannst du ja Flüssigkeiten oder offiziell darfst du ja keine Glasgefäße mitnehmen.
Ja.
Und es ist dann halt eben so gekommen, dass wir unseren Alkohol halt eben in Plastikflaschen umgefüllt haben.
Nein, ich glaube, ich weiß,
was. Erinnerst du dich? Wir haben unseren Alkohol in Plastikflaschen
umgefüllt. Ja, so wie jeder halt, weil es ist halt auch gefährlich, da Glasflaschen mitzunehmen. Da sind so viele Leute, die betrunken sind übers Wochenende. Da ist jede Glasflasche, die da irgendwie kaputt geht, ist halt einfach zu gefährlich.
Genau, richtig. Also Scherben sind ne auf dem Festival scheiße irgendwie. Und ne, ist ja auch alles... mitten auf dem Feld und so, muss halt alles nicht sein und klar, ne, aber auf jeden Fall irgendwie den ganzen Alkohol immer in so Plastikflaschen umgefüllt und deswegen konnte man am Ende des Tages, wenn man nicht sehen konnte, nicht wirklich unterscheiden, okay, was ist jetzt in der Flasche und ein Kollege von uns, der mit dabei gewesen ist, ich weiß nicht, ob ich den Namen sagen kann oder nicht, aber er hat auf jeden Fall, liebe Grüße an Spritti, ich denke, das ist okay.
Ja, ich glaube, jeder, der ihn kennt, weiß,
wer jeder, der ihn kennt, weiß Bescheid, dass das ist. Jeder, der ihn nicht kennt, weiß jetzt auch nicht mehr. Also liebe Grüße an Spritti. Spritti hatte aus Versehen statt der Flasche mit Wasser, die er nach dem Zähneputzen wohl angemerkt noch trinken wollte, eine Pulle Whisky angesetzt und einen vollen Schluck genommen. Aber knallhart. Also wirklich, er hatte Ultradurst und hat wohl diese Plastikflasche in Dunkeln gegriffen, einen Schluck genommen, als wäre es Wasser gewesen und es war Whisky. Nach dem Zähneputzen. Boah. Und du hörst nur diesen schmerzerfüllten Schrei. Das war so geil, ne?
Das war so witzig. Ben am nächsten Morgen erzählt. Also an dem Abend selber habe ich es nicht mehr mitbekommen.
Ich habe es noch mitbekommen. Das war so witzig, ne? Weil es mich echt geweckt hat und ich auch so, Alter, was ist los? Und
man
so,
kann sich auch total in die Situation reinversetzen. Also komplett, weil noch gefährlich ist ja, ich hatte dann eher, ich trinke lieber sowas wie Gin Tonic oder so. Mhm. Und das ist ja von Wasser rein äußerlich dann nicht zu unterscheiden.
Nee.
So, also.
Ich frage mich auch echt, ich meine, bei einem Gin Tonic oder so, du riechst es ja im Zweifel. Ne?
Ja genau, wenn du dran riechst, so, aber wenn du gerade so noch müde bist und also ich kann verstehender sein, dass passiert.
Das war schon echt ein sehr, sehr witziges Jahr. Und
war gut, ja.
Ich hätte auf jeden Fall kein Problem damit, mit Sprinti und Koma wieder auf ein Festival zu gehen. Ist jetzt tatsächlich seitdem nicht mehr geschehen. Ja. Wir sind denen einmal aus Zufall, ein paar Jahre später ebenfalls bei Rock am Ring, aus Zufall auf dem Campingplatz begegnet, aufgrund der Tatsache, dass die irgendwie so 100 Meter von uns weggezeltet haben,
das,
ohne dass wir es geplant haben.
Das war 2017.
Haben. Ja.
Doch, das war 2017, 2013. Da waren wir so ein bisschen an so einem Hang leicht.
Ja.
Das war das Jahr, wo Rammstein wegen Terrorgefahr,
genau,
weil richtig. Die da auf diesen Listen mit den Namen was verkackt hatten, der Freitag frühzeitig abgebrochen wurde. Ja, da waren die in der Nähe. Das war auch geil, weil dann hat man sich auch ziemlich oft mit denen noch getroffen.
Ja. Und das ist halt irgendwie, da kann ich mich auch noch erinnern, dieses Rock am Ring. 2017, wo wir jetzt auch schon dabei sind, dass es auf dem Campingplatz morgens dann ja immer diese Biermesse gab.
Ja, auf die wollte ich auch hinaus.
Da kannst du tatsächlich besser erzählen als ich.
Die ist wegen dem Abbruch entstanden, weil die Leute wurden dann am Freitag alle vom Festivalgelände wieder auf den Campingplatz geschickt, weil dann das gesamte Festivalgelände halt nach Bomben oder wie auch immer durchsucht wurde. Im Nachhinein hat sich halt rausgestellt, dass es nur war, weil auf den Listen von den Mitarbeitern von irgendeinem Subunternehmen oder so, ein Name irgendwie gleich war mit jemandem, der irgendwie terrorverdächtig ist oder so, aber es war der irgendwie dann gar nicht oder so. Das war halt nachher so super dämlich. Und dann wurde halt der Freitag abgesagt und halt auch Rammstein und so, was halt echt schade war, weil ich die zu dem Zeitpunkt dann noch nie gesehen hatte. Genau, und dann wurden halt alle zum Festivalgelände zurückgeschickt und aus der Not ist dann diese Biermesse entstanden. Am Anfang war ich dann noch nicht dabei. Ich glaube, das erste Mal war ich dann am Sonntagmorgen oder so oder Samstagmorgen dabei. Die sind dann jeden Tag, sind die über dieses Gelände gezogen und hatten dann irgendwie auch so ein Podest gebaut, wo dann wirklich jemand stand, was getragen wurde, der dann auch so eine Robe anhatte. Und dann haben die so eine Prozession über den gesamten Campingplatz gemacht und haben dann so eine Messe abgehalten, wo die dann, ich glaube, der Typ dann halt auch so eine Bierdose, so wie so ein Kelch in der Kirche dann so in der Hand gehabt hat und dann das auch so hochgehoben hat und das langsam raus getrunken hat. Es war so skurril, aber ich weiß nicht, wie es dazu gekommen ist. Also ich war.
Und das hat ja tatsächlich oft stattgefunden, oder nicht? Jeden Morgen seitdem, oder nicht? Dass dieser Typ die Biermesse abgehalten hat.
Ich glaube, als ich da mal mitgegangen bin, waren da bestimmt 200 Leute und sowas, ja, die da über den Campingplatz
sind. Es ist auch wirklich die beste Art und Weise, das zu lösen. Ich meine, wir hingen alle auf diesem, ne, immer noch auf dem Rock am Ring Campingplatz, wussten nicht,
geht's alle waren weiter. Irgendwie enttäuscht, weil ja, so, oh,
Rammstein als Headliner abgesagt, irgendwie sind da mit 40 LKWs angereist, Pyro-Show des Jahrhunderts gewesen und so. Und das wird abgesagt. Und ich kann mich daran erinnern, ich war aufgrund der Tatsache, dass irgendwie zu der Zeitpunkt der Absage, als quasi gesagt wurde, ey, bitte evakuiert das Gelände, war ich nicht mehr auf dem Festivalgelände, sondern auf dem Campingplatz, weil zu dem Zeitpunkt keine Band gespielt hat, die ich sehen wollte.
Es wurde relativ früh abgesagt, so 4, 5 Uhr oder was.
Und ich war auf dem Campingplatz, dachte, ach komm, snackst du noch was, trinkst du noch ein bisschen was. Und ich kann mich daran erinnern, dass das war, glaube ich, der Tag, wo Paddy so ultra breit war. Paddy war, ne? Ultra Hacke. Und man muss dazu sagen, Paddy ist auf dem Festival, so wenn er betrunken ist, ist es schlimmer als ein kleiner Welpe. Eigentlich verhält er sich exakt wie so ein Welpe.
Er bleibt immer plötzlich stehen.
Er bleibt plötzlich stehen.
Und er ist wie so ein Kleinkind, den man hinter sich herziehen muss, so nach dem Motto. So. Der schaut so mit großen Augen durch die Welt und findet alles plötzlich interessant. Und du musst immer aufpassen, dass du ihn nicht verlierst.
Richtig. Und das ist irgendwie, ist halt wirklich, manchmal weiß man nicht, wohin er rennt. Plötzlich bleibt er stehen und du bist 30 Meter weiter und sagst, ey Paddy, komm mal bitte. So, ne, bleib mal nicht stehen. So, warum machst du das? Und verstehst irgendwie alles nicht und so weiter. Und ich kann mich erinnern, dass an dem Tag war der richtig im Party-Mode. Der hat richtig Bock
an dem dann,
Tag. Einfach Rammstein.
Dann Handbremse, zack, Festivaltag vorbei.
Ja, also Handbremse, zack, Festivaltag vorbei. Und ich kann mich erinnern, dass Gelände wurde evakuiert und ich habe es ja nur im Hörensagen erfahren, aber das Paddy in dem Moment wohl auch ultra laut, ne, so von wegen, es wird ja auch gesagt, ja, das Gelände wird evakuiert wegen Terrorwarnung und ne, wegen Bombenwarnung und bliblablub und Paddy ruft wohl während der Evakuierung mitten unter 100 Leuten gefühlt einfach Ballern! Ballern! Und alle so, Paddy, Alter, halt ein Na, sag doch jetzt nicht ballern, Junge.
Oh Gott. Ah.
Ja, das ist aber Paddy, wie man ihn kennt und wie man ihn liebt. Man muss sagen, gerade das irgendwie ist immer so witzig. Also wenn Paddy
mal zum Glück nicht falsch aufgefasst.
Nein, überhaupt nicht. Ich meine, die Festivalbesucher nehmen es ja auch mit Humor und so. Und kein Scheiß. Paddy, ich liebe dich, wenn du so bist. Also ich liebe das.
Wie weit sind wir mittlerweile von der Zeit fortgeschritten?
Wir sind immer noch unter einer Stunde. Also wir können tatsächlich noch
was erzählen. Was heißt unter einer Stunde? Weil
53 Minuten. Wir können.
Dann mache ich jetzt mal meine neue Kategorie. Technik.
Technik.
Oh. Okay, ich bin nämlich heute aufgewacht und habe eine Zusammenstellung von überteuerten Dingen gesehen.
Okay.
Und darunter war die Vorwerk T-Maschine.
Eine T-Maschine?
Ja.
Also ich hätte jetzt eher so iPhone
das
oder sowas erwartet.
Das ist eine T-Maschine, die dir den Tee automatisch zubereitet, die du auch per App steuern kannst.
Okay.
Also es ist so ein bisschen wie ein Thermomixer für Tee.
Ein Tee-Thermomix.
Genau.
Ja, es ist okay.
Also das macht halt nicht viel mehr, als dass das für dich quasi den Beutel da rein tut und das in der richtigen, nach einer richtigen Zeit rauszieht. Du kannst da anscheinend oder musst dann vorher den Tee quasi so scannen. Die haben dann so einen Code da drauf, dann weiß die Maschine, okay, wie lang der Tee braucht. Mhm. Aber apropos überteuert. Jetzt kommen wir nämlich zu der Krux der Sache.
Die Krux der Sache.
Rate mal, wie viel das Ding mit dem Starter-Set kostet.
Lass mich schätzen, 199.
600 Euro.
600 Euro für so ein Ding, was den Teebeutel rauszieht? Das erspart dir in deinem Leben eine Bewegung und ein Einstellen von einem Timer auf dem Handy.
Es sieht ein bisschen anders aus. Es sieht so ein bisschen aus wie so eine French Press. Okay. Aber du kannst es mal kurz googeln. Dann kriegst du einen Eindruck davon.
Wie heißt die Gerätschaft?
Vorwerk Teemaschine.
Ah, warte mal.
Die Teemaschine von Vorwerk.
Teemaschine, Vorwerk.
Mit dem Starter-Set 599 Euro und verbindliche Preisempfehlung.
Alter, die muss es doch irgendwo günstiger geben, oder?
Hm, glaubst du?
Also, ey, das ist krass. Weil das erspart dir wirklich zwei Bewegungen irgendwie vorweg. Alter, tatsächlich. Es sieht halt wirklich aus wie ein Thermomix. Es ist halt wirklich wie so ein Thermomix. Starterbox, Servierkanne. Ja gut, okay, da ist eine Kanne bei. Man kann drüber reden, ne?
What? Welche Kanne in deinem Leben kostet 600 Euro?
Servierkanne, Pitcher und zweimal die Teeschale Pure Cup. Zehnerbox Tee. Oh, da ist nur eine Zehnerbox Tee
dabei. Das Ding ist ja, wenn
es Flugtee ist, ne, dann...
Das heißt, es ist ja, also wenn du nicht so einen Tee von denen dann nimmst, den du da so schnell einscannen kannst, musst du ja, wenn du irgendeinen anderen Tee nimmst, dann wahrscheinlich da erstmal einstellen, wie lange der den ziehen lassen soll und bei welcher Temperatur oder irgendwie sowas. Aber anstatt dann einfach das kurz selber aufzugießen, ich meine,
das ist ja ultra quatschig. An dem Gerät sind ja auch nur zwei Knöpfe dran. Also ich würde ja behaupten, dass ich meine, wenn du so eine Teemaschine hast und die hat irgendwie sieben Knöpfe und was auch immer, dann, ja, wobei ist das rechts ein Display? Ist halt ultramodernes Design. Das kann ich schon verstehen.
So das Design wegen. Sieht cool aus, aber was
sieht aus wie ein Thermomix, aber ich würde dafür im Leben noch keine 599 Euro bezahlen. Ich meine aber tatsächlich, wenn ich einfach Vorwerk Teemaschine bei Google eingebe, ist das zweite Ergebnis auch eine Teemaschine von Avery One, die kostet 279 Euro. Also, ne, was geht ab?
Es gibt nicht mal einen, ich lese mir gerade so einen Test, es gibt nicht mal einen Festwasseranschluss. Das heißt, du musst das Wasser auch noch immer selber reinschütten, das ist dann nicht so, dass du drauf drückst und der zieht sich das Wasser selber.
Also so wie es nennt sich tatsächlich auch Tee-Vollautomat, also wie so ein Kaffee-Vollautomat, das als Tee-Automat. Und tatsächlich habe ich jetzt auch eine Art, das ist auch richtig geil, ich habe jetzt gefunden, Kupfer-Teekocher in Istanbul-Design für 779,90 Euro, wo tatsächlich das einzig, also das ist wohl so ein, wie so eine Zapfanlage wohl, mit so einem Schlauchsystem. Und das einzige innovative an und für sich, abgesehen davon, dass es eine Zapfanlage für Tee ist, ist halt einfach links eine Elektroplatte, mit der du deinen Tee erhitzen kannst.
Ich zeig dir das Ding mal. Ah, okay, das sieht ja dann fast so aus wie diese Gerätschaften, die du oft so bei türkischen oder arabischen Restaurants hast.
Weil aber da gibt's 779 Euro für so ein Ding?
Ja, aber da hast du ja noch das ganze Material Kupfer und sowas, wo ich vielleicht noch so ein bisschen, okay, ja, das ist einfach...
Wenn du den Materialwert anbringst, dann kannst du ja auch eine Akasha-Säule rechtfertigen. So, die ist auch aus Kupfer und kostet 3000 Euro.
Okay, ich sehe das Argument, aber 599 Euro für einen Teekocher.
Also es gibt schon echt krasse Utensilien für Teenutzer, ne?
Ich meine, what the fuck? Also, ja,
gut, aber jetzt mal, ne, ohne das jetzt böse zu meinen oder so, so ein Kaffee-Vollautomat, Kaffee schmeckt halt schon geil. Und ne, ganz anders als, ich sag mal, so ein ne, ganz normaler aufgegossener Filterkaffee. Und so eine Maschine ist auch teurer. Ist jetzt halt die Frage, schmeckt
da macht
Tee
es halt,
aus der Teemaschine
halt Sinn,
anders?
Weil,
nicht, oder?
Nee, es schmeckt nicht anders, weil beim Kaffee ist genau das, was du meinst. Wenn das dann mit Druck durchgejagt wird, mit dem richtigen Druck, dann kriegst du halt diesen Schaumigen, diese Kaffeecrema kriegst du dann da drauf, die du halt nicht bekommst. So, wie wenn du ihn nur aufgießt, weil du dann eben nicht mit Druck das Wasser da eben durch den gemahlenen Kaffee malst. Mhm. Aber bei diesen Teevollautomaten ist ja nichts anders. Ne?
Es wird auch hundertprozentig gleich schmecken.
Ja, also wär furchtbar, wenn es anders schmeckt.
Ja, ist interessant, ey. Also du hast ja im Voraus der Folge gesagt, dass ich daraus mit dem Uff, also auf die, du meintest so, ja, ich habe eine neue Kategorie und du wirst da hundertprozentig mit Uff reagieren und ich so, Alter, Uff. Oh, reiche Leute.
599 Euro, unverbindliche Preisempfehlung.
Jetzt kaufen. Oh Mann, fucking hell. Okay, wir können, im Zweifel können wir jetzt noch eine kleine Anekdote anbringen.
Ja, bringen wir noch eine kleine Schlussanekdote an.
Hast du noch eine?
Alter, ich muss gerade mal gucken, ob ich nicht. Ich glaube, ich habe aus Versehen meine Notizen gelöscht, wie auch immer das passiert ist.
Tiefvollautomaten. Irgendwie kriegst du den halt auf eBay für 400. Was nicht den Preis rechtfertigen soll, in keinster Art und Weise.
Ich finde meine Kategorien gerade leider nicht mehr. Kategorien, sage ich schon, meine Notizen.
Ja, also die
also es gab so Kleinigkeiten. Es gab den Moment, wo beim Full Force letztes Jahr sich einer unserer Freunde sehr, sehr dumm mit einem stumpfen Messer verletzt hat, weil er versucht hat, eine Kartoffel zu schneiden und er war dabei nicht mal betrunken.
Es war ein sehr, sehr stumpfes Messer. Es war halt echt so ein Brotschmiermesser.
Ich habe noch nie eine so gezackte Wunde gesehen.
Und die hat auch echt lange davon getragen. Also Full Force letztes Jahr muss man auch nochmal kurz in Erwähnung halten, weil alles so Rock am Ring lastig ist und so weiter. Das Thema Full Force können wir ja ganz kurz aufhalten.
Oh ja, sehr schönes Gelände. Also Gelände 1 plus.
Also das Festivalgelände ist ja quasi die Ferropolis, die Stadt aus Eisen.
Genau, das ehemalige Braunkohlebergbaugelände dort. Da haben die diese Bagger, die man auch aus dem Rheinkohlebergbau kennt, haben die da quasi so mit aufgestellt und das ist so eine Arena und diese Bagger, die Arme, die reichen da so rüber und die sind dann noch angestrahlt in der Nacht. Und das ist schon wirklich, wirklich eine coole Atmosphäre. Ja,
also die Atmosphäre auf dem Festival, das Gelände ist super imposant, sieht super schön aus, ist halt gefühlt immer fotobereit so. Ja. Also sieht echt, ist echt der Hammer. Das Festivalgelände war der Hammer.
Die hatten diesen Duschbereich. Das war nämlich beim Full Force, wo wir waren, unfassbar heiß. Es war so brühend heiß. Ja. Also es war wirklich an einem Tag, glaube ich, 41 Grad.
Ja, wir hatten über 40 Grad in einem Tag.
Und auf dem Gelände hatten die dann auch so einen Bereich gemacht, wo die dann so Schläuche mit Löchern aufgestellt haben. Dann war so ein riesiger Bereich, wo nur so Sprühregen runterkam, wo du dich ein bisschen abkühlen konntest. Das war auch nötig. Oh, das Sonnensegel hat uns so den Arsch gerettet in diesem Jahr.
Muss man echt sagen, das war der Hammer. Wir hatten auf dem Campingplatz, wie du schon erwähnt hattest, jetzt quasi echt so ein Sonnensegel irgendwie, damit wir halt auf dem Campingplatz auch im Schatten sitzen konnten. Aufgrund quasi meiner beruflichen Kontakte sind wir auf dem Campingplatz gelandet, der sehr leer war und entfernt von jeder Party.
Das war das spießigste, also auf dem Campingplatz das spießigste Festival, was wir hatten. Ja, absolut.
Also ich muss sagen, ne, so von wegen, ich habe aufgrund meiner beruflichen Kontakte halt eben auf dem Full Force Festival halt eben, ne, ja, Kontakte spielen lassen, sag ich mal, die man aufgrund beruflicher Natur eben hat. Und wir sind halt auf dem Campingplatz gelandet, der leer war. So, wir haben ja wirklich es waren halt irgendwie 100 Leute da oder so auf dem Campingplatz, was wenig war, so grundsätzlich, aber wir waren komplett am anderen Ende.
Weil wir haben uns am Anfang sehr, sehr falsch irgendwie aufgestellt. Ja. Aber es war sowieso nicht so der Feiercampingplatz. Nee. Was aber auch in dem Jahr tatsächlich okay war, weil wir dann, uns ein bisschen mehr aufs Festival nochmal konzentrieren konnten. Und es war halt so heiß, dass man sowieso nur auf dem Stuhl gar nicht.
Ich glaube, die Hitze ist uns ja auch echt zu Kopf gestiegen. Wir haben uns auf dem Full Force Festival ja die ganze Zeit nur angezickt. Aber so
ja, an dem einen Tag, angezickt. Ja.
Wir hatten definitiv auf dem Campinggelände immer nur Beef. Also mit dabei sind Paddy, Busse, du, ich.
Ja,
so, und wir haben uns die ganze Zeit ultra voll in die Haare bekommen und die ganze Zeit gebieft und was auch immer.
Ja, weil wir dann da allein, man hat so ein bisschen so einen Lagerkoller gehabt. Da kann man halt auch nur draus lernen, so.
Ja, muss man nicht sagen, ja. Was tatsächlich cool gewesen ist, das Frühstück, wir hatten eine Frühstücksstation, die war super gut, wo man sich auch einen Kaffee mit Sojamilch irgendwie mal machen konnte und so. Und was cool war, war natürlich, wir hatten mehr oder weniger Dixies und Klos für uns. Das ist ja auf Festivals sowieso immer so ein
Dadurch,
Thema.
Dadurch, dass wir so abgelegen waren, hatten wir tatsächlich fast so ein Dixie, was nur bei uns stand.
Und das ist auch noch eine kurze Anekdote. Richtig, die Begegnung mit dem Sicherheitstypen. Weil wir neben diesen Dixies stand ja so ein Pinkelpilz. Und wenn man Nacht mal kurz irgendwie schnell mal pinkeln wollte und so weiter,
hat
man halt als Mann die Möglichkeit, quasi diesen Pinkelpilz zu benutzen. Und wir haben halt wirklich gecampt, wenn du zu diesem Pinkelpilz gegangen bist, war da quasi so eine kleine Holzbrücke auf dieser Holzbrücke.
Genau, war so ein kleiner Bach.
So eine kleine Holzbrücke. Auf dieser Holzbrücke stand halt immer so ein Security, weil der Campingplatz, wo wir waren, war ja der VIP-Campingplatz quasi. Und den kann ja nicht einfach irgendwie jeder betreten. Da brauchtest du irgendwie das richtige Bändchen und so weiter. Und deswegen stand da immer einer, der darauf aufgepasst hat, dass da niemand jetzt irgendwie einfach so drauf geht. Und dieser Security, ich kann mich erinnern, dass ich mal mitten in der Nacht irgendwie so noch im Halbtrunkenheit, irgendwie um 2:30 oder so, pinkeln musste. Ich gehe aus dem Zelt, mache irgendwie einen Reißverschluss meines Zelts auf, steig aus, halb torkelnd irgendwie in Richtung dieses Pinkelpilzes. Und ich stehe da und mach quasi, ne? Also stehe an diesem Pinkelpilz, ne? Und dann dieser Security guckt nur so zu mir rüber, winkt einmal so, hallo! Ich so, oh, bitte, oh. oh, mach, grüß mich doch nicht mitten in der Nacht hier. Ich so, ja, hi. So ultra unangenehm.
Dem Situation. War wahrscheinlich auch sehr langweilig, ja, weil da sind nie Leute vorbeigekommen.
Natürlich, da sind nie Leute vorbeigekommen und die Ecke, wo wir gezeltet haben, war ultra leer. Es waren nur wir da. Es war wirklich wie so ein einsames Survival-Camping irgendwie auf dem Festival, also auf dem Campinggelände da.
Ja.
Das war richtig übel. Und dann mitten in der Nacht stehst du da halb besoffen irgendwie noch an diesem Pinkelpilz und die grüßt uns Security aus dem Nichts. Ja, aber abgesehen davon, Full Force Festival, mega witzig gewesen. Klar, eine Sache, die man vielleicht noch kurz erwähnen kann, ist natürlich diese FKK-Geschichte. Das Full Force Festival ist ja quasi mehr oder weniger an so einem Baggersee oder sowas in Aarau gewesen. Ja,
das ist ein ehemaliger Tagebau von Braunkohle.
Genau. Und da ist es auf jeden Fall so gewesen, dass, ne, FKK ist da echt so noch so ein Ding gewesen und so, dass tatsächlich irgendwie 2-3 Leute halt schon nackt baden wollten, wie ist das und was auch immer.
Man muss dazu vielleicht sagen, Full Force, 3 Bühnen und eine der Bühnen ist direkt an diesem Baggersee.
Ja.
Und vor der Bühne ist quasi auch nur Sand, also ist quasi dann so Strand. Und da können die Besucher halt auch immer baden gehen, so, was halt auch ziemlich cool ist. Und ja, wie es halt so ist, bei über 40 Grad sind halt auch ein paar Leute männlich und weiblich, die halt dann die Hüllen komplett fallen lassen, weil es halt viel zu warm ist und dann ins Wasser gehen.
Kann man keine Vorwürfe machen, aber tatsächlich, diese Bühne am Strand war ja mega, mega, also man muss sagen, Full Force Festival ist ja auch bekannt für die Erdbeerbowle. Das heißt, es gibt da so eine selbstgemachte Erdbeerbowle irgendwie, die von regionalen Erdbeeren und bla 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 und was auch immer, richtig gut. Und du stehst auf jeden Fall mitten am Strand mit so einer Erdbeerbowle in der Hand und guckst dir gerade eine Show an mit einer Bühne, die auf dem Strand steht. Und ich kann mich
das
daran erinnern.
Das war schon sehr komisch, also das war auch sehr untrue. Ich erinnere mich noch, wie ich da stand mit dieser Erdbeerbowle in der Hand, da so langsam dran schlürfe und mir Cannibal Corpse angucke. Wie sie Hammer Smashed Face dann in Instrumental spielen, weil es mit Text indiziert ist.
Stimmt, das müssen sie ja tatsächlich öfter machen. Ja. Die dürfen das ab und zu nicht mit Text performen, weil der Text so hart ist, ja.
Ja, das war schon sehr skurril in der Situation.
Und dann stehst du da mit einer Erdbeerbowle.
Ja.
Ich kann mich daran erinnern, da wart ihr gerade bei einem Konzert von Ginger. Ich war mit Paddy, oder Paddy war mit mir bei dem Konzert der Band Animals as Leaders. Die Band hat tatsächlich an diesem Strand gespielt und Tosin Abasi, der Hauptgitarrist, sage ich mal, der Band, die Band ist instrumental und naja, der meinte noch so von wegen, ja, das ist das erste Mal, dass wir an einem Strand spielen und vor nackten Leuten.
Da standen so zwei Typen.
Da standen zwei Leute irgendwie in der dritten Reihe gefühlt, Arm in Arm, halt für tatsächlich so Arm und Arm quasi mit so einer Erdbeerbowle, heben die so hoch, nackt und du siehst nur diese Ärsche, diesen nackten Männerärsche, guckst und siehst das und denkst so, oh. Ich könnte mich als...
Ja, also aber Erdbeerbowle, ne? Die Erdbeerbowle war fantastisch.
Erdbeerbowle hat geballert, ey. Boah, die war geil. Die Erdbeerbowle, echt mega. Dickes Kompliment. Full Force.
Ich weiß leider nicht mehr, welcher Bauernhof das genau war, sonst würde ich jetzt einen Shoutout geben, aber Erdbeerbowle Full Force.
Ja, Erdbeerbowle Full Force. Full Force, großartiges Festival für alle Black Metal und Metalcore-Fans.
Ja, ja, gut. Es ist schon modernerer Metal. Ja. Definitiv modernerer
Metalcore
Metal.
Und
also ja, Black Metal hat da echt nichts gespielt.
Ne? Ja, genau. Black Metal war da aber noch relativ ausgewogen. War da noch mit Einflüssen drin, deswegen waren
stimmt,
wir
so
da.
Manchmal tief in der Nacht war hier und da so ein bisschen.
Seelen Ada, Amon Ra, Batushka, Ulta, also das sind
gut,
ja alles
Ulta, Bands. Also Amon Ra ist jetzt kein Black Metal.
Ja, aber Post Metal halt, ne? Also so diese Nische Post Black Metal. So
nennen wir es einfach Extreme Metal.
Ja, Extreme Metal. Alles,
wie auch immer, man kann
es
da ewig lang
Fans,
drüber
falls
streiten.
Falls ihr nicht, als, ich kann auch empfehlen, auf dem gleichen Festivalgelände als alter Hip-Hop-Head ist da auch das Splash Festival.
Ja.
Ganz bekannt, könnt ihr auch hin. So, aber das war, ich glaube, unsere Festival-Folge für heute.
Wir haben tatsächlich noch voll viele Geschichten. Wir sind überhaupt nicht ansatzweise durchgekommen.
Ich habe tatsächlich noch Geschichten für locker eine zweite Folge, aber ob die zweite Folge dann im nächsten Jahr oder in diesem Jahr noch stattfindet, das werden wir sehen.
Wir schauen mal, wie die Resonanz ist.
Genau, schauen wir mal einfach
und
mal.
Und dann Folge 10 ist wieder die altbewährte Teestube.
Ja, die Special-Folge Nummer 10. Die Esoterik-Special.
Oh, nein.
So. Alles klar, gut,
die,
dann.
Der Tee-Vollautomat mit eingebauter Akasha-Säule.
Für 2000 Euro. Chemtrail-frei, aber auch Beuteltee-frei.
Jetzt Chemtrail-frei, Tee genießen. Für die wahre Erleuchtung.
Gott, das muss für so Esoterik-Ultras, ist die Teemaschine doch auch ein Muss.
Ich weiß nicht. Boah, Alter, 600 Euro.
Naja, okay. Heute stoßen wir an mit Gläsern, mit leeren Gläsern.
Genau.
Bier war gut.
Ja, ich fand's auch sehr lecker.
So, Stereo.
Stereo.
Bis nächstes Mal.
Bis nächstes Mal.